SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Sehr viele Berufstätige haben es in den vergangenen anderthalb Jahren kennengelernt. Und es scheiden sich die Geister dran, das Homeoffice. Stichprobe im eigenen Bekanntenkreis hat ergeben, eine Hälfte findet es gut, die andere Hälfte eher nicht und alle Lehrer, die ich kenne, finden es sogar furchtbar. Jeanette Dudda ist Diplompsychologin und Coach und eines ihrer Themen ist Führen aus dem Homeoffice. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Frau Dudda, als Coach kommen Sie zu den Unternehmen, die Sie beraten normalerweise, da geht es um Kommunikation, aber alle Coaches, die ich so kenne, mussten in der Pandemie immer mal wieder ihre Beratung nach Hause verlegen und dann vom Schreibtisch aus machen per Videokonferenz. Wie war das bei Ihnen?
Bei mir war das genauso, wie Sie beschreiben. Zum Glück hatte ich vorher schon mit einigen Unternehmen gearbeitet, die mit Remote-Arbeit sehr vertraut waren, sodass es für mich nur eine kleine Umstellung war. Aber natürlich können Sie sich vorstellen, dass als die Pandemie losging, die Unternehmen erstmal zögerlich waren, auch was Beratung und Coaching anbetrifft. Und da habe ich schon ein bisschen eine saure Gurkenzeit durchleben müssen. Aber inzwischen haben sich alle gut berappelt, auch technisch sehr gut aufgestellt, sodass jetzt 95% meiner Arbeit tatsächlich aus meinem eigenen Homeoffice stattfinden kann.
Oh, das ist dann wahrscheinlich doch eine krasse Umstellung, ne? Also so von der Verteilung. Also so viel Prozent werden Sie früher ganz bestimmt nicht gehabt haben, oder?
Nein, auf keinen Fall. Und das hat auch seinen guten Grund, dass man für die Beratung eigentlich in die Unternehmen geht oder dass ich die Klienten, die Gründer und Geschäftsführer in meinem eigenen Büro empfange. Na, also wir können vieles, was auf der menschlichen Ebene passiert, können wir online einfach nicht gut abbilden.
Mein Gast ist heute Jeanette Dudda, Psychologin und Führungskräftecoach und sie ist Expertin fürs Thema Homeoffice. Denn eines ihrer Fachgebiete ist, wie man aus dem Homeoffice heraus Mitarbeiter führt. Aber Frau Dudda, lassen Sie uns erstmal vielleicht ein bisschen allgemeiner übers Arbeiten zu Hause sprechen. Ich habe gelesen, es gibt eine Studie des Unternehmens Peakon. Und derzufolge sieht sich fast ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland durch die Pandemie an der Schwelle zum Burnout und weltweit wohl sogar fast ein Drittel. Was ist Ihr Eindruck?
Mein Eindruck, ich muss mal kurz überlegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass mein Eindruck vielleicht auch täuscht, weil sich bei mir gerade diejenigen melden, die Probleme mit dem Homeoffice haben. Ja? Ich bin als Kummerkasten für verschiedene Unternehmen tätig. Kummerkastentätigkeit kann man sich so vorstellen, die Mitarbeiter können sich anonym bei mir oder für die Unternehmen anonym melden und mit mir psychologische Beratung durchführen zu Themen, die das Homeoffice mit sich bringt. Und da sehe ich natürlich oder höre ich viele Probleme und wo ich denke, diese Klienten könnte man auch in Richtung Depression schieben. Generell, was mir die Unternehmer selbst erzählen, da ist mein Eindruck ein anderer. Also ich arbeite viel mit Unternehmen zusammen, die in der IT-Branche tätig sind. Das ist eine Tätigkeit, die sich sehr gut für das Homeoffice eignet. Und hier höre ich eher von mehr Arbeitszufriedenheit, von mehr glücklichen Mitarbeitern als vorher.
Aber es ist schon denkbar, dass die Homeoffice-Situation schon auch psychische Probleme bis hin zu einer Depression oder zumindest depressiven Verstimmung auslösen könnte.
Ja, das wäre denkbar. Ich denke, die Homeoffice-Situation oder aktuell die Pandemiesituation überhaupt verstärkt eher etwas, was sowieso schon da ist. Mhm. Ja, und wenn ich einen Hang dazu habe, depressiv zu sein, Sozialkontakte zu brauchen, einen strukturierten Tagesablauf zu brauchen, um mich gut zu fühlen, ja, und mit meiner psychischen Verfassung klarzukommen, dann ist es tatsächlich auch so, dass die Leute jetzt in die Depression rutschen, ja.
Und wie ist es mit den Menschen, die Sie coachen oder für die Sie jetzt den Kummerkasten spielen? Welche Probleme schildern die ganz konkret aus dem Homeoffice?
Na, zum Beispiel diese Vereinsamung. Ja? Alleinlebende Menschen in Fernbeziehungen, Alleinerziehende, für die der Kontakt auf der Arbeit zu den Kollegen häufig der einzige Kontakt am Tag zu Erwachsenen ist. Ja, die ihre gesamten Sozialbedürfnisse eigentlich auf der Arbeit im Team sich erfüllen, die leiden jetzt ganz besonders.
Was ist denn das Wichtigste, wenn man Homeoffice macht oder machen muss? Also damit es einem da einigermaßen gut geht.
Ich denke, das Wichtigste ist, sich einen strukturierten Tagesablauf beizubehalten. Morgens aufzustehen. Für viele ist der Weg zur Arbeit so dieser Cut, dieser Übergang von jetzt gehe ich aus dem Privaten hinein ins Berufliche. Häufig findet dieser Weg jetzt nur noch vom Bett zur Kaffeemaschine und dann zum Schreibtisch statt. Und Menschen, die das brauchen, die diesen klaren Übergang auch brauchen für die Trennung im Kopf, das ist privat, das ist Arbeit, den empfehle ich gern. Geht früh aus dem Haus, geht eine Runde um den Block, macht einen Spaziergang und setzt euch dann an den Schreibtisch, einfach um diesen Übergang besser gestalten zu können.
Also, ja, der Weg zur Arbeit findet quasi findet tatsächlich statt, nur dass er halt quasi in einer Schleife dann zurückführt.
So könnte man das sagen. Man geht aus dem Haus und dann geht man wieder ins Haus hinein, aber man betritt die eigene Wohnung eher als Büro.
Also diese Trennung, hier ist Arbeit und ab da wird gewohnt und nichts anderes. Das ist ganz wichtig wahrscheinlich.
Das sehe ich bei vielen Klienten, dass das ganz wichtig ist. Da kommen wir aber schon zum nächsten Problem. Einige arbeiten vom Küchentisch aus, einige sitzen im Wohnzimmer. Also die Trennung ist auch räumlich gar nicht immer möglich. Nicht die meisten können sich ein eigenes Arbeitszimmer leisten oder haben so viele Räumlichkeiten, dass sie ein Arbeitszimmer haben. Ne? Häufig ist ja auch der Partner noch im Homeoffice und dann muss man die Wohnung, die eigentlich dafür gedacht ist, dass man da in der Familie zusammen lebt, so gestalten, dass jetzt auch noch Schreibtische und Büroarbeitsplätze ja ihren Raum finden. Ne?
Und ich sag mal, wenn ich jetzt einfach den Platz nicht habe, was haben Sie da so erlebt oder empfohlen? Also von wegen, na gut, dann muss man halt zwei kleine Schreibtische nebeneinander oder so stellen oder was macht man da?
Ja, na viele sitzen wie gesagt am Küchentisch, dann schieben die aber zum Essen ihren Laptop auch nur zur Seite und dann ist das aber alles ständig präsent. Ich habe auch eine Klientin gehabt, die hat sich in ihrer Garage eingerichtet und ein weiterer Klient hat von seinem Wohnmobil ausgearbeitet. Der hatte den Camper draußen auf dem Parkplatz stehen und ist dann, dass er seine Ruhe hat, da reingegangen. Einige gehen auch in gastronomische Einrichtungen, in Cafés, aber dass man dort nicht unbedingt seine Ruhe hat, naja, das können Sie sich vorstellen. Ne?
Da habe ich dann irgendwie so den Großstadt-Hipster vor Augen, der das sowieso schon macht, auch vor Corona schon. Ne?
Ja, das Klischee wird erfüllt, ja.
Wobei, ich sag, Sie haben mich jetzt ja gerade echt erwischt, denn ich habe zwar ein Arbeitszimmer mit Schreibtisch, aber ich baue mir meinen Rechner total gerne am Esstisch auf, so mitten in der Wohnung, weil ich da einfach so gerne sitze. Also, großer Kardinalfehler, den ich da begehe?
Ach, Herr Elsässer, wenn Sie gut damit klarkommen, dann dürfen Sie das doch gerne so machen.
Okay.
Vor allen Dingen Sie und auch Ihr Rücken. Na, häufig sind ja Wohnzimmerstühle und Esstische jetzt nicht das Ergonomischste, was man sich vorstellen kann. Aber wenn das Ihnen gutes Gefühl gibt und wenn Sie denken, ach, ich habe so eine tolle Arbeit, ich kann sogar zu Hause von meinem Wohnzimmer aus arbeiten, dann ist doch prima.
Was ich auch gelesen habe, oder beziehungsweise ich erinnere mich, dass der große Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, und das lange vor Corona, also irgendwann in den 70er Jahren, als er noch nicht bei der FAZ angestellt war und deswegen seine Kritiken zu Hause schreiben musste, das sehr unangenehm fand. Und der zog sich dann jeden Morgen, also ähnlich wie Sie es gerade beschrieben haben, er ging nicht zur Arbeit quasi einmal raus, sondern er zog sich richtig den Anzug und die Krawatte an, wie man das damals gemacht hat, bevor er sich dann an seinen Arbeitstisch gesetzt hat und an seine Literaturkritiken geschrieben hat. Also ist das ein guter Punkt, auch so die optische Trennung, sozusagen die Kampfmontur?
Ja, das wäre auch so ein, ich möchte es mal Ritual nennen, um mich im Kopf auf die Arbeit vorzubereiten. Na, die einen müssen aus dem Haus gehen und eine Runde drehen und den Weg simulieren, die anderen müssen sich in ihre Businesskleidung begeben, um in diesen Arbeitsmodus zu kommen.
Was sind denn die größten Vorteile vom Homeoffice aus Ihrer Sicht?
Ich höre immer wieder, dass es die Leute genießen, den Arbeitsweg tatsächlich nicht mehr zu haben, also die Zeit zu sparen. Ne? Und dann gibt es ja Leute, die eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde morgens zur Arbeit hin und eine Dreiviertelstunde wieder zurück haben. Also für die ist es geschenkte Lebenszeit am Tag anderthalb Stunden mehr.
Gab es auch schon Fälle, wo Sie empfohlen haben, das unbedingt abzubrechen?
Kann ich mich gerade nicht erinnern. Und selbst wenn, wäre ich mit meiner Empfehlung wahrscheinlich auf taube Ohren gestoßen, weil häufig ist es von den Unternehmen ja so vorgegeben, dass die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten müssen.
Sie hören SWR 2 Tandem heute mit Jeanette Duda, die als Psychologin und Coach unter anderem Führungskräfte in Sachen Homeoffice berät. Arbeiten von zu Hause aus hat durch die Pandemie einen völlig neuen Stellenwert bekommen. Und gerade jetzt ist es wieder schwer im Kommen wegen des erhöhten Infektionsgeschehens, wegen der Omikron-Variante. Frau Duda, mal grundsätzlich, wie kamen Sie auf die Idee, daraus ein Coaching-Thema zu machen, also Führungskräfte im Homeoffice?
Auf die Idee haben mich eigentlich meine Klienten gebracht, weil sobald es mit der Pandemie losging, hatte ich das Postfach voll mit Anfragen zum Thema Homeoffice. Also die Unternehmen mussten ja damals im März 2020 von heute auf morgen praktisch von den Büros in das Homeoffice wechseln. Und da habe ich angefangen, Beratung zu machen. Ich konnte da auf einen ganz guten Erfahrungsschatz zurückblicken, weil ich selbst als Führungskraft Teams im Homeoffice geführt habe. Ja, und so ist das ganze Thema entstanden und es ist dann einfach ein Dauerbrenner geblieben über die letzten 2 Jahre.
Aber eigentlich, Sie haben es vorhin schon angedeutet, gibt es Homeoffice schon viel länger, oder? Ganz früher nannte man das, glaube ich, mal Telearbeitsplatz oder so.
Ja, genau. Ich selbst habe auch schon 2004 im Homeoffice gearbeitet. Ich habe damals begonnen, für ein Unternehmen als Werkstudentin im Kundenservice zu arbeiten und damals war die Voraussetzung, dass ich zu Hause arbeiten kann, weil das Büro da einfach nicht groß genug war. Also ich kann auf die Erfahrung zurückblicken, auch selbst aus dem Homeoffice gearbeitet zu haben.
Und wie war das damals für Sie, also als Sie da Werkstudentin waren, mit, weiß nicht, wahrscheinlich Mitte 20 oder so? Was war das für eine Erfahrung?
Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich war flexibel, mir hat niemand auf die Finger geschaut. Ja, gleichzeitig, und da sehe ich jetzt, dass ich damals auch sehr viel Glück hatte mit meinem Chef, gleichzeitig habe ich sehr viel Rückmeldung über meine Arbeit bekommen. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, da sitzt jemand und der bemerkt, was ich leiste und ich habe einen Ansprechpartner.
Interessanter Aspekt, denn das wäre so eine Frage gewesen, bekommen denn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice eher weniger Anerkennung oder eher mehr? Oder sind sie vielleicht auch besser geschützt, wenn sie jetzt einen launischen Chef haben?
Ich sehe beides und ich sehe, dass die Mitarbeiter, die weniger Kontakt haben als vorher, weniger bemerkt werden oder sich weniger gesehen fühlen, dass die auch mehr leiden. Also es gibt diese Fälle mit den Mitarbeitern, die sagen, ach mein Chef, der geht mir immer so auf den Keks, ich bin froh, dass ich den nicht sehen muss. Und gleichzeitig entsteht trotzdem eine Unsicherheit, weil auch über den Chef, den ich eigentlich nicht leiden kann, bekomme ich ja irgendwie eine Rückmeldung. Und das ist so einer der wichtigsten Punkte. Die Mitarbeiter wollen sich auch im Homeoffice gesehen fühlen. Gesehen in dem Sinne, da bemerkt jemand, wie viel ich hier eigentlich leiste und wie viel ich arbeite.
Und wie ist das? Also neigen Mitarbeiter im Homeoffice eher dazu, oder vor allem Führungskräfte, dann zu viel oder zu wenig zu arbeiten?
Ja, die Führungskräfte, die nicht so gut vertrauen können, die befürchten natürlich die ganze Zeit, die sitzen jetzt nur noch zu Hause und wie vorhin bei Tokotronic gehört, ne, starren Löcher in die Wand und warten, dass Feierabend wird. Aber das ist wirklich so eine Frage des Vertrauens, wie ich auch meine Mitarbeiter sehe oder welches Bild ich von den Mitarbeitern habe. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Mitarbeiter zu Hause, also der 90% leistet mehr als im Büro. Ja, weil eben diese ständige Rückmeldung nicht da ist oder fehlt. Und ich hatte einmal eine Klientin auch in dieser Kummerkastenfunktion, die hat ihren Laptop mit auf Toilette genommen. Können Sie sich das vorstellen?
Oh ja. Na,
damit sie, falls jemand in diesen 5 Minuten, die sie da verbringt, ihr eine Nachricht schreibt, damit sie sofort antworten kann, damit ja niemand auf die Idee kommt, sie könnte hier faulenzen und sitzt nicht am Rechner. Und wenn ich als Führungskraft sehe, ich habe da Mitarbeiter, für die ist es eine schwierige Situation. Die arbeiten hier ohne Ende, egal ob ich morgens um 7 oder abends um 10 eine E-Mail schicke, ich bekomme sofort eine Antwort. Dann sehe ich es auch in der Verantwortung der Führungskraft, mit diesem Mitarbeiter zu sprechen und da mal meine Erwartung zu steuern. Nämlich, dass ich nicht erwarte, dass länger als 8 Stunden gearbeitet wird.
Das ist dann wahrscheinlich ein Punkt, den Sie Führungskräften beibringen, wenn es ums Thema Homeoffice geht. Was noch?
Also meine wichtigsten Punkte sind immer, gebt Rückmeldung, gebt den Mitarbeitern das Gefühl, dass ihr seht, was die machen, dass ihr das bemerkt. Das muss nicht immer Lob oder Anerkennung sein, aber jemanden anrufen, mit dem ich länger keinen Kontakt hatte. Oder eine Antwort auf eine E-Mail, die eigentlich keine Antwort erfordert, weil es eher eine Informations-E-Mail war. Oder im Chat die Nachricht, du, ich habe gesehen, das ist ja schon fertig, vielen Dank dafür. Solche kleinen Signale sollten jetzt viel öfter gesendet werden als vorher im Büro. Und der andere Punkt ist, gestattet und ermöglicht informelle Kontakte, auch während der Arbeitszeit. Das bedeutet, nehmt euch zu Beginn eines Team-Meetings 10 Minuten Zeit und macht Smalltalk. Oder schickt immer 2, 3 Leute in kleine Breakout-Gruppen und lasst die dort ein bisschen privat sprechen. Weil dieser informelle Kontakt ist ja das, was im Homeoffice komplett fehlt.
Und was ist da besonders wichtig an der Tagesgestaltung, sodass man ein Team entstehen lassen kann, auch wenn alle woanders sind? Ich meine, ist das dann überhaupt ein Team? Kann man sich da als Team fühlen?
Oh, es gibt sehr viele, die sich immer noch als Team fühlen. Und wenn man da schaut, was die anders machen, dann sieht man, die haben ihre gemeinsamen Routinen, die haben bestimmte Rituale und die haben eben diese informellen Kontakte. Das ist ganz unterschiedlich, was die Teams machen. Also einige treffen sich jeden Morgen und machen 10 Minuten Stand-up. Das geht natürlich nicht, wenn ich ein Team aus 30 Leuten habe. Ja, aber wenn ich zu fünft bin, kann ich gut 10 Minuten ein Video anmachen mit meiner Tasse Kaffee und erzählen, was ich gestern getan habe, was ich heute vorhabe und vielleicht welche Hindernisse aufgetreten sind.
Eines wird mich dann noch interessieren. Ich habe ein Beispiel gelesen, dass die Telekom-Tochter T-Systems gerade Büroflächen reduziert, weil eben mehr Homeoffice gemacht wird. Ganze Standorte werden da geschlossen und Mitarbeiter, die anwesend sein wollen, haben dann teilweise längere Wege zur Arbeit oder sie müssen sich sogar Schreibtischzeiten reservieren, habe ich gelesen. Für mich wäre das jetzt unerfreulich. Wie wichtig ist denn das, eine in Anführungszeichen Heimat im Büro zu haben?
Also für mich wäre das auch sehr unerfreulich. Ne? Ich bin jemand, der seinen festen Schreibtisch liebt und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Mitarbeitende auch so sein wird. Effekte davon sind, dass Leute immer eher zur Arbeit gehen, dass sie ihren bevorzugten Schreibtisch bekommen. Für viele Leute ist es wichtig, da ihr Foto stehen zu haben und ihren Kuli und ihre Tasse, einfach um sich da zugehörig zu fühlen. Mitarbeiter sind ja unterschiedlich, wie viel Stabilität sie brauchen oder wie viel Wechsel sie vertragen können. Und für diejenigen, die mit Wechsel nicht so gut klarkommen, mit Veränderung, könnte ich mir vorstellen, dass es da zu anderen Problemen führt als Homeoffice.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Jeanette Duda. Seit 2009 berät die Psychologin als Coach Unternehmer oder Menschen, die gerade ein Unternehmen gründen, dabei ihre Führungsrolle zu finden. Frau Duda, warum wurden Sie Coach und nicht beispielsweise, da denkt man jetzt klischeemäßig gerne mal beim Psychologiestudium dabei, eben daran, ganz klassisch Psychotherapeutin?
Ich hatte schon im Studium begonnen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Und dann war ich während meines kompletten Studiums in diesem Unternehmen, hatte dann schon eine Teamleiterrolle inne.
Auch als Studentin schon?
Auch als Studentin schon, ja. Ich habe aber schon 30 Stunden gearbeitet. Ich musste mir mein Studium selbst finanzieren und eigentlich bin ich auch lieber arbeiten gegangen, als mir die trockene Theorie im Studium zu geben. Als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich dann schon eine Teamleiterstelle gehabt. Und dann war für mich die Frage, ja, fange ich jetzt in der Psychologie nochmal ganz neu an oder auch mit dem Hintergrund, dass Psychologen die am zweitschlechtesten bezahlten Berufseinsteiger waren, zumindest damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, ja, oder bleibe ich hier und gehe weiter auf meinem Karriereweg und ich habe mich dann dafür entschieden, im Unternehmen zu bleiben und es ging dann da auch immer weiter, ne? Ich habe verschiedene Positionen durchlaufen, ich bin in den Führungspositionen immer höher gerutscht und habe so interessante Sachen gemacht. Ja, ich war Produktmanagerin, ich habe das Marketing für Europa geleitet, war schließlich im Business Development und Change Management und diese Psychologie, die hat mir überall geholfen und die konnte ich überall anwenden.
Was für ein Unternehmen war das, wenn Sie es verraten können?
Ich war hier in Leipzig bei Spreadshirt. Das ist lange Zeit unser Vorzeige-Startup gewesen. Ganz einfach ausgedrückt, es ist ein Unternehmen, das T-Shirts mit den Motiven bedruckt, die die Kunden sich wünschen. Ja, das Businessmodell ist eigentlich ein bisschen komplexer, aber man kann die Seite besuchen, dort sein eigenes Motiv hochladen und sich dann Pullover und Tassen und T-Shirts und Merchandise bestellen.
Eigentlich ganz klassisch die gute alte Werbetasse.
So die gute alte Werbetasse, ja.
Genau. Und dann von da dann, also dann doch irgendwann der Schritt aus dem Unternehmen raus zum Coaching, eben mit vielen Kunden, vielen Klienten. Was gefällt Ihnen am Coaching besonders?
Am besten gefällt mir, dass ich alles, was ich kann, irgendwie anwenden kann. Ne? Ich arbeite gerne mit Menschen. Ich kann meine Sozialbedürfnisse komplett auf der Arbeit erfüllen, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass das für einige wichtig ist. Und ich gehe gern den Problemen auf den Grund. Ja? Und im Unternehmen, dann hört das häufig an einer bestimmten Stelle auf. Dann denkt man, hat die Ursache gefunden, aber ich mit auch meinem tiefen psychologischen Hintergrund, ich kann so ganz genau an die Ursache herangehen. Ne? Ich kann schauen, was ist denn hier überhaupt mit den Menschen los, die dieses Problem entstehen lassen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen einen Chef hat, der sehr risikoscheu ist, ja, dann pflanzt sich das durch das ganze Unternehmen fort, weil die Mitarbeiter immer das kopieren, was sie von der Spitze sehen.
Und wenn da ein Narzisst sitzt?
Wenn der Narzisst sitzt. Naja, entweder hat man Glück und der Narzisst kehrt seinen charmanten Anteil heraus, ja, also und dann kann das, können Narzissten sehr gute Unternehmensführer sein mit ihrer charismatischen Ausstrahlung, können die Mitarbeitenden mitreißen, zur extra Meile anspornen, ja, Investoren heranziehen oder Narzissten sind häufig sehr gute Verkäufer. Wenn man Pech hat oder wenn das Unternehmen in eine schwierige Situation gerät, wo eventuell der Narzisst einsehen müsste, er hat hier einen Fehler gemacht, dann kann es ungemütlich werden.
Also da merkt man dann schon wirklich ihren Hintergrund. Ich habe gelesen, Sie sind noch systemische Beraterin und Therapeutin. Was machen Sie da?
Das geht in meiner Tätigkeit mit dem Coachen einher. Ja, also ich habe diese systemische Ausbildung gemacht zur systemischen Beraterin und zur systemischen Familientherapeutin. Und dieser systemische Ansatz, der passt sehr gut zum Coaching oder auch zur Unternehmensberatung. Na, weil überall, wo viele Menschen zusammenkommen, wo es um Teams geht und dann ist es auch egal, ob das eine Familie ist oder ein Team mit einem Chef, die Dynamiken sind immer dieselben.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie haben schon sehr früh gearbeitet, richtig Vollzeit, auch weil Sie mussten. Ja. Jetzt fällt so ein Psychologiestudienplatz aber ja nicht vom Himmel. Sie mussten, glaube ich, auch ziemlich lange warten, ne? Verraten Sie in Ihrem Blog, 8 Semester. Wie lange oder wie quälend war das? Und was hat Sie so lange durchhalten lassen?
Ich wusste schon, seit ich 11 Jahre war, dass ich Psychologie studieren wollte. Ja, und mir war aber dann noch bald klar, ich werde diesen Numerus Clausus von 1,3, wie der damals war, den werde ich nicht schaffen. Mein Notendurchschnitt war immer so etwa bei 2,0. Ich habe dann die Zeit so überbrückt, dass ich erst eine Ausbildung gemacht habe. Also ich habe ein Handwerk erlernt. Ich habe Schilder- und Lichtreklamehersteller gelernt. Das heißt, ich kann Autoscheiben tönen und Schaufenster beschriften und planen, bedrucken. Und das wiederum hat mir später diese Stelle bei Spreadshirt verschafft. Ja, weil da ging es ja auch um Druck und um Motive und um die Software, mit der man das gestaltet. Und das hat mir damals da die Tür geöffnet.
Ja. Machen Sie denn noch praktische Arbeit, vielleicht so als Ausgleich zum Kopfberuf, so als Hobby?
Also ich töne keine Scheiben, wenn Sie das meinen.
Das wahrscheinlich nicht mehr, nee.
Das mache ich nicht mehr. Aber durch die Vorkenntnisse kann ich mein komplettes Marketing selber machen. Fluch und Segen zugleich. Wer viel kann, der denkt immer, er kann alles selber machen. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich es auslagern würde, dann könnte ich mich mehr auf meine Kernarbeit konzentrieren. Aber es macht mir auch Spaß.
Ja, gibt es irgendwas, was Sie da fürs Leben mitgenommen haben, eben aus dieser Ausbildung als Schilder- und Lichtreklameherstellerin?
Ja, das also durch diesen vielleicht nicht ganz geraden Berufsweg habe ich unterschiedliche Unternehmen kennengelernt. Ne? Ich habe Handwerksbetriebe kennengelernt. Ich habe selber in diesem Handwerksbetrieb gearbeitet mit einem wirklich nicht sehr tollen Chef. Ja, Stichwort Narzissmus, Sie haben es vorhin schon gesagt. Ich habe auch noch dann nach der Ausbildung andere Nebenjobs im Studium gehabt. Ich habe im universitären Kontext gearbeitet. Ich habe bei Versicherern gearbeitet. Also ich habe viel Einblick in Unternehmen und Unternehmenskulturen gewonnen. Und das kommt mir jetzt zugute, weil ich mich hineinversetzen kann in diese Kleinbetriebe. Ich kann mit Handwerksbetrieben genauso arbeiten wie mit Versicherungskonzernen.
Ja, ich habe mir eigentlich eher noch gedacht, vielleicht gibt es so auch das Fazit, der direkte Weg ist nicht immer der beste.
Ja, wahrscheinlich könnte man das auch als Fazit ziehen. Ne? Ich habe lange damit gehadert und habe gedacht, ja, ich könnte auch an einem anderen Punkt in meinem Leben sein, wenn das am Anfang nicht so krumm gelaufen wäre. Aber ja, Sie sagen es eigentlich, ne? Der direkte Weg muss nicht immer der beste sein. Ja, also die Erfahrung hilft einem später, wieder andere Türen zu öffnen.
Und ich sag mal so, wenn Sie mal wieder Lust haben, bei einem Autotuner zu arbeiten, das klappt sofort.
Ja. Denken Sie, da ist große Nachfrage?
Ach, ich glaube, mehr als man denkt. Mein Gast ist heute Janett Duda, Psychologin, systemische Beraterin und Coach. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet sie für Startups, aber auch für große etablierte Unternehmen. Und eines ihrer Themen ist vom Chef zum Freund. Frau Duda, warum ist das wichtig?
Vom Freund zum Chef, Herr Elsässer.
Ja, so rum.
Wichtige Unterscheidung.
Ja, sehen Sie, freudscher Versprecher oder Wunsch der Vater des Gedanken. Ja,
ja. Vom Freund zum Chef, genau. Dieses Thema war damals mein Anfangsthema, als ich angefangen habe zu coachen, weil ich bemerkt hatte, dass das größte Problem vieler Führungskräfte ist, dass sie gleichzeitig gemocht werden wollen und auf der anderen Seite aber auch gerne möchten, dass die Mitarbeiter das tun, was sie sollen. Und natürlich habe ich auch als Führungskraft das Bedürfnis, hier irgendwie dazu zu gehören, und ich möchte auch zu Partys eingeladen werden und möchte nicht die Person sein, die alleine da sitzt, während das Team da eine schöne Zeit miteinander hat. Und weil ich selbst dieses Thema hatte, als ich mein erstes Team übernommen habe, bin ich aus dem Team heraus befördert worden. Also die Kollegen, die ja gestern noch meine Kollegen und Freunde waren, deren Chefin war ich heute. Na, und wir mussten es trotzdem irgendwie hinbekommen. Wir hatten straffe Ziele zu erreichen. Ich sollte das Team umbauen. Ja, und ich musste das irgendwie hinbekommen, dass die mich immer noch mögen, weil da waren auch zwei meiner besten Freunde damals im Team. Ja, wir sind zusammen feiern gegangen, und so schnell findet man ja auch nicht neue beste Freunde. Ja, und dann musste ich das hinbekommen.
Was ist da dann, sag ich mal, so der Weg?
Tja, was ist der Weg? Ich denke, erstmal dieses Vertrauen. Ja, dieses Vertrauen, was ich anfänglich schon angesprochen habe, Vertrauensvorschuss, den Mitarbeitern zeigen, dass ich sie schätze, dass ich sehe, was die leisten. Ja, und dann habe ich nach und nach mir Führungsinstrumente erarbeitet, die ich anwenden kann, um mein Team gut zu führen, die gleichzeitig überhaupt nicht autoritär oder bossy rüberkommen.
Ist das ein Problem, dass viele dann eben autoritär werden oder eben ja den Boss raushängen lassen oder die Chefin?
Ja, die Leute denken zumindest, sie müssten das machen. Ja, und dann fangen die an, mit ihrer strengen Stimme zu sprechen oder auf den Tisch zu hauen, ne, buchstäblich, und zu sagen, basta, das wird jetzt so gemacht. Und das ist aber der falsche Weg, weil die Kollegen, die mich vorher schon gekannt haben, die wissen dann, dass das gar nicht zu mir passt. Und das führt dann auch dazu, dass sie mich gerade nicht respektieren.
Ist es dann besser, jetzt sage ich mal, aus Sicht der Unternehmensleitung lieber externe dann einzustellen, wenn es um einen Wechsel in einer Führungsposition geht?
Nein, gar nicht. Es ist besser für die Unternehmensleitung, die neuen Führungskräfte gut zu schulen, welche Führungsinstrumente sie denn anwenden können. Weil ich muss überhaupt nicht mit meiner strengen Stimme sprechen oder autoritär auftreten, um die Leute dazu zu bewegen, was sie machen. Weil Mitarbeiter sind doch von sich aus intrinsisch motiviert. Ja? Jeder ist angetreten, um das Beste zu geben und zu zeigen, was er eigentlich kann. Und wir als Führungskräfte sind, unsere Hauptaufgabe ist, Demotivation zu verhindern. Ja, diese ganzen kleinen Ereignisse, die da den ganzen Tag passieren, gut mit den Mitarbeitern zu besprechen, um das Level an Demotivation so gering wie möglich zu halten.
Ein anderes Angebot auf Ihrer Homepage heißt Konflikt-Champion. Was zeichnet einen Konflikt-Champion aus?
Einen Konflikt-Champion zeichnet in erster Linie erstmal aus, dass er Konflikte überhaupt anspricht. Weil wenn ich jemand bin, der sich das traut, dann bin ich schon mal besser oder konfliktkompetenter als 80% meiner Mitmenschen. Also dieses Ansprechen ist das A und das O. Ja, und dann vielleicht kenne ich noch ein paar gute Formulierungen, ein paar Mediationstechniken, um mein Team wieder in die Spur zu bekommen.
Also das heißt, der Konflikt-Champion, der löst jetzt keine Konflikte aus, sondern er sieht sie und spricht sie an und meistert sie dann irgendwie.
Ja. Genau. Na, und der fühlt sich in der Verantwortung in seinem Team, eine gute, tragfähige Konfliktkultur zu etablieren.
Und wie macht man das? Also, weiß nicht, ich denke da immer so, vielleicht erstmal, wenn es um ein Problem geht, nicht sagen, das ist so, sondern ich finde, das ist so. Also die Ich-Botschaft, ist das ein Weg?
Ja, sehr schön. Ich-Botschaften senden ist auf jeden Fall besser als Du-Botschaften senden. Ne? Das Problem erstmal objektiv beschreiben. Ja, ich nehme wahr, so und so. Die war und neugierig bleiben. Ja, wie nehmt ihr es denn wahr? Und ich habe da so ein kleines Schema, das heißt, sag es. Damit kann man Konflikte sehr gut ansprechen. Ne? Und das bedeutet Sachverhalt schildern, das ist das S. Also sag es ist ein Akronym, ne? Für Sachverhalt schildern. Dann die Auswirkung zeigen und dann die Gefühle ansprechen, die anderen einbeziehen, E für einbeziehen. Und jetzt haben wir das S von sag es, das letzte es, und das ist dann die Schlussfolgerung ziehen. Ja, also ich sage dann zum Beispiel, oh, mir ist aufgefallen, ihr seid jetzt eine halbe Stunde zu spät zu unserem Termin gekommen. Konsequenz, na, jetzt werden wir nicht mehr alles besprechen können. Gefühle benennen, ja, das nervt mich jetzt schon, dass ich hier eine halbe Stunde gewartet habe. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Okay, alles klar. Ja, beim nächsten Mal informiert ihr mich rechtzeitig.
Mich nervt, dass unsere Sendezeit jetzt fast zu Ende ist, Frau Dudda. Deswegen möchte ich als Schlussfolgerung vorschlagen, dass wir uns nochmal kurz dem Ausgangsthema zuwenden, nämlich dem Homeoffice. Es wird ja sicherlich bleiben. Aber wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft des Homeoffice?
Also wenn ich es entscheiden dürfte, ja, dann wünsche ich mir mehr Unternehmen, die Homeoffice erlauben, auch über die Pandemiezeit hinaus, die versuchen, möglich zu machen, was möglich zu machen geht, weil ich doch viele Menschen erlebe, denen es im Homeoffice besser geht, ja, und gleichzeitig aber die Möglichkeit zum hybriden Arbeiten herzustellen. Also die, die es im Büro sich besser aufgehoben fühlen, auch kommen zu lassen.
Also ein bisschen immer individuell gucken, was wem gut tut. Herzlichen Dank, Jeanette Duda, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, vielen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Eleanor Krogmann. Musikauswahl Tristan Reiling. In der Technik war Jean Hund. Ich bin Fabian Elsesser.